ARD Sounds.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und zur fragilen Waffenruhe im Nahen Osten und möglichen Friedensgesprächen. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 21. April und wir zeichnen diesen Podcast um 12.30 Uhr auf.
Eigentlich ist es heutzutage kinderleicht, sich ein Bild von der Weltlage zu machen. Brandaktuelle Informationen, etwa zum Nahen Osten, sind für die meisten von uns nur einen Klick entfernt. Objektiv betrachtet haben heute mehr Menschen mehr Zugang zu mehr Informationen als jemals zuvor. Umso erschreckender, wie wenig wir oft wissen. Und das mitten im mächtigen Strom der Breaking News. Stellt euch mal 5 schlichte Fragen. Ist die Straße von Hormuz gerade offen oder blockiert? Oder doch wieder offen? Und die Friedensverhandlungen in Islamabad, sind die abgesagt oder wieder angesagt? Laufen oder stocken die Gespräche zwischen den Kriegsparteien USA und Iran? Und was ist mit der Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon? Ist sie eher stabil oder brüchig? Seid ihr sicher? Und der Ölpreis, geht er gerade rauf oder runter? Selbst News-Junkies wie wir fliegen schon mal aus der Kurve, wenn sich Nachrichten derart überschlagen, wie in unserer letzten Folge, Kai.
Ja, da war es tatsächlich so, dass dieses Zu-auf-Edge, jetzt ist sie doch wieder Zuspiel mit der Straße von Hormuz, uns einige Nerven gekostet hat. Und dann hatten wir noch parallel dazu ja eigentlich wahrheitsgemäß berichtet, dass US-Finanzminister Scott Bessent verkündet hatte, die Sanktionslockerungen für russisches Erdöl würden nicht verlängert. Und ich hatte mich schon ein bisschen gewundert, Trump tut etwas, das Putin wehtut. Das wäre wirklich was zum Rotanstreichen im Kalender gewesen. Aber kaum war unser Podcast raus, kam dann die 180-Grad-Wende. Die Trump-Regierung werde nun doch bis Mitte Mai erlauben, dass Ölprodukte aus Russland ohne Sanktionen verkauft und transportiert werden dürfen. Er gilt also erstmal weiter, dieser Freifahrtschein, sogar für Putins Schattenflotte. Ein Hörer hat uns nahegelegt, Stefan, am besten 24 Stunden pro Tag zu senden. Das wünsche ich mir auch manchmal, aber ich fürchte so ein bisschen, das würden weder unsere Körper noch unsere Familien wirklich mitmachen. Eins ist jedenfalls klar, im Weißen Haus werden sie immer kürzer, diese Abstände zwischen dem Hü auf der einen und dem Hot auf der anderen Seite des Präsidenten.
Ja, der ungeduldige, der impulsive und erratische Donald Trump, der scheint diesen Zickzackkurs genauso zu brauchen wie das irre Turbotempo. Mit seinem ja egomanisch wirkenden Größenwahn zwingt er die ganze Welt zu einer wahnsinnigen Achterbahnfahrt. Nach schwindelerregenden Verheißungen von Frieden, Freiheit und Fortschritt kommt dann der jähe Sturz in die Abgründe von Gewalt, Krieg und Zerstörung und dann wiederholt sich dieser Zyklus manchmal binnen weniger Tage. Kein Wunder also, dass sich weltweit spürbar News-Fatigue ausbreitet, die kollektive Ermattung angesichts überfordernder Nachrichten. Wir können das nachfühlen und helfen gleich mit einem kompakten Lagebericht. Im Schwerpunkt dieser Folge schlagen wir dann mal bewusst einen Bogen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Denn was Menschen heute durch Kriege erleiden, wird noch die Generationen nach ihnen belasten, prägen. Kollektive Traumata sind unser Thema. Eindrucksvoll erzählt am Beispiel der Ukraine.
If families aren't prepared and able to understand,
wenn Familien nicht darauf vorbereitet sind und nicht verstehen können, wie sich Trauma bei Angehörigen äußern wird, wissen wir aus Erfahrung, dass die Familie auseinanderbricht. Ich glaube, dass in der ukrainischen Gesellschaft eine echte Angst herrscht, dass sie, wenn sie nach Kriegsende nicht bereit sind, den am stärksten Betroffenen zu helfen, diese verlieren werden. Und so brauchen sowohl bestehende Familien Hilfe, als auch Veteranen, die nach Hause zurückkehren und eine Familie gründen wollen.
To come home and create families.
Davon gleich mehr. Zunächst klären wir die offenen Fragen von eben, Kai. Was zeigt der Schiffsradar für die Straße von Hormuz denn nun? Stillstand oder freie Fahrt?
Also von freier Fahrt kann Stand jetzt, Dienstag, 12.30 Uhr, keine Rede sein. Die Meerenge bleibt ein Brennpunkt. Das Regime in Teheran hatte höchst verärgert darauf reagiert, dass die US-Marine das iranische Frachtschiff Tuska angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht hatte. Das Schiff soll dem US-Zentralkommando zufolge wegen illegaler Aktivitäten auf der Sanktionsliste der USA gestanden haben. Es soll die Blockade durchbrochen und Warnungen ignoriert haben und deshalb aufgebracht worden sein. Eine Verletzung der Waffenruhe und Piraterie nannte das dagegen der Iran. Teheran fordert die sofortige Freigabe des Schiffes samt Besatzung und kündigte Vergeltung an. Zuvor hatte Trump dem Regime vorgeworfen, die Feuerpause verletzt zu haben, unter anderem durch iranische Angriffe auf ein französisches und ein britisches Schiff in der Straße von Hormuz. Vieles deutet also eher auf Eskalation denn auf Entspannung hin.
Keine guten Vorzeichen also für die zweite Runde der Friedensgespräche im pakistanischen Islamabad. Sind denn nun Delegationen beider Kriegsparteien angereist?
Also auf mich wirkt das bislang eher wie eine Partie Fernpoker, bei der man eben noch nicht am selben Tisch sitzt, aber die andere Seite aus der Ferne unter Druck zu setzen sucht. Das alles, wie gesagt, stand Dienstag 12.30 Uhr. Aus Washington hören wir, die US-Delegation um Vizepräsident J.D. Vance wolle sich heute Dienstag auf den Weg in Richtung Pakistan machen. Geografisch deutlich dichter dran wären natürlich die Iraner, aber die sehen das Festhalten der Amerikaner an ihrer Seeblockade als Hindernis für Verhandlungen. Irans Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf, der die Delegation des Regimes ja zuletzt angeführt hatte, teilte auf der Plattform X mit, Trump gebe sich der Illusion hin, Zitat, den Verhandlungstisch in einen Tisch der Unterwerfung zu verwandeln. Ghalibaf erklärte, er akzeptiere keine Verhandlungen unter dem Eindruck von Drohungen, um dann seinerseits selbst zu drohen. Der Iran habe nach der Feuerpause neue militärische Mittel in der Hinterhand. Welche das sein sollen, erschließt sich mir zunächst mal nicht, Stefan, es sei denn, es ist doch eine chinesische Waffenlieferung eingetroffen, aber Peking streitet ja ab, den Iran auf diese Weise zu unterstützen. Aber vielleicht brauchte das bedrohte Regime seinerseits eine neue Drohkulisse. Aber auch Trump gibt sich unnachgiebig, er wolle an der Blockade festhalten, bis es eine Vereinbarung gebe, sagt er.
Ja, und Donald Trump hat ja auch schon wieder konkret gedroht, falls eine Vereinbarung nicht bis Mittwochabend Washingtoner Zeit zustande kommt, würden zerstörerische Angriffe auf den Iran folgen, auf Irans Kraftwerke und Brücken etwa. Trump gibt sich ja sonst demonstrativ gelassen und postete bei Truth Social, er stehe unter keinerlei Druck, einen Deal zu erzielen. Nimmst du ihm das eigentlich ab?
Nein, nicht wirklich. Wenn jemand schon öffentlich verkünden muss, ich stehe nicht unter Druck, dann verdeutlicht das aus meiner Sicht, wie hoch der Druck in der Tat ist. Das dürfte reines Kalkül im Kräftemessen mit dem Iran sein. Denn tatsächlich gerät der US-Präsident zunehmend unter Zugzwang wegen der verfahrenen Lage in der Straße von Hormuz, die den Welthandel ja nachhaltig zu lähmen droht, beziehungsweise das schon tut. Um eine von ihm gebrauchte Redewendung zu bemühen, he doesn't have the cards, also Trump hält aus meiner Sicht wenig Trümpfe in der Hand derzeit, trotz der militärischen Überlegenheit der Vereinigten Staaten. Angesichts der angespannten Lage an der Meerenge waren die Ölpreise Anfang der Woche erneut um bis zu rund 8% nach oben geschossen. Das spüren natürlich auch US-Verbraucher, also die Menschen, die in etwa einem halben Jahr bei den Kongresswahlen ihre Stimme abgeben werden. Und sie haben mehrheitlich die Nase voll vom Krieg gegen den Iran. Das kann man tatsächlich so sagen, Umfragen zufolge.
Und dasselbe gilt offenbar für die chinesische Führung. Donald Trump möchte Mitte Mai seinen wegen des Iran-Krieges verschobenen Peking-Besuch nachholen. Aber der könnte ziemlich frostig ausfallen, wenn die Straße von Hormuz bis dahin nicht wieder frei ist, oder?
Ja, denn die kommunistische Führung mahnt ziemlich unmissverständlich, dass sie eine baldige Beendigung des Iran-Krieges und eine rasche Rückkehr zum normalen Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz erwartet. Wir wissen, wie sehr China abhängig ist vom iranischen Öl. Und das Drängen gilt eher Washington als Teheran in diesem Fall, so mein Eindruck. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat übrigens auch Russlands Machthaber Putin nach Peking eingeladen. Der wird dort am 18. Mai erwartet.
Ja, und dieser Schulterschluss dürfte Donald Trump gar nicht gefallen. Um dessen Nervenkostüm, Kai, scheint es generell nicht so gut bestellt zu sein. Das berichtet zumindest das Wall Street Journal. Die Kollegen schildern unter Berufung auf hochrangige Regierungsbeamte, der US-Präsident habe kürzlich Berater stundenlang angeschrien. Was war da los?
Trump soll völlig die Fassung verloren haben, als er vom Abschuss eines amerikanischen F-15-Kampfjets über dem Iran erfahren hatte. Das war ja das Thema, das uns über die Ostertage so sehr beschäftigt hatte. Trump verlangte lautstark, dass die Militärs die vermissten Piloten unverzüglich befreien und beklagte wohl auch, dass die Europäer nicht helfen. Sein Wutausbruch soll so heftig gewesen sein, dass Trumps engste Berater ihn danach bewusst aus Krisensitzungen im Zusammenhang mit dieser Rettungsaktion für den noch vermissten Piloten ausgeschlossen haben. Und das in der Tat ist natürlich schon bemerkenswert, wenn der oberste Befehlshaber der Streitkräfte bei entscheidenden Sitzungen außen vor gelassen wird, spricht aus meiner Sicht jedenfalls Bände über das Vertrauen in den US-Präsidenten.
Ja, und ein aufbrausender Commander in Chief, keine besonders beruhigende Vorstellung, auch bei so vielen Krisen, Konflikten und Kriegen, Kai. Wie ist eigentlich die Lage bei den anderen beiden Kriegsparteien im Nahen Osten, der von Teheran kommandierten Terrormiliz Hisbollah im Libanon und Israel? Im Moment schweigen ja die Waffen, aber Premier Benjamin Netanyahu will ja weiterhin mit militärischer Gewalt eine Pufferzone im Südlibanon durchsetzen, wobei es bereits viele Opfer unter der Zivilbevölkerung gab.
Ja, auch von diesem Kriegsschauplatz erreichen uns widersprüchliche Signale. Es herrscht eine allerdings recht brüchige Waffenruhe. Und die Gespräche zwischen Israel und dem Libanon sollen am Donnerstag in Washington auf Botschafterebene weitergehen. Israel strebt mit den direkten Verhandlungen ein dauerhaftes Friedensabkommen mit dem Libanon an. Gleichzeitig bleibt die Entwaffnung der Hisbollah-Miliz natürlich das vorrangige Ziel. Das hat der israelische Verteidigungsminister klargestellt. Israel Katz drohte erneut mit der Tötung des Hisbollah-Chefs. Naim Qassem werde, Zitat, mit seinem Kopf bezahlen, sagte Minister Katz nach Medienberichten bei einer Veranstaltung zum israelischen Soldatengedenktag. Die Hisbollah habe Israel im Dienste ihrer iranischen Herren angegriffen und werde dafür den Preis zahlen. Die libanesische Regierung will eine dauerhafte Waffenruhe und einen Abzug der israelischen Soldaten aus dem Süden des Libanons erreichen. Israel hat dort nach eigenen Angaben eine sogenannte Sicherheitszone eingerichtet. Die libanesische Führung spricht dagegen von der Besetzung libanesischen Bodens.
Die Lage im Nahen Osten bleibt also in vielerlei Hinsicht angespannt. Dann kommen wir zur Ukraine, Kai. Die beiden Kriege haben ja durchaus auch direkte Auswirkungen aufeinander.
Ja, das haben sie. Darüber haben wir ja schon öfter berichtet. Und auch in der doppelten Klage, die der ukrainische Präsident Zelensky in Richtung Washington anstimmt, spiegelt sich genau das wider. Zum einen sind da die Sanktionserleichterungen für Russland beim Öl, die von der Trump-Regierung nun doch verlängert worden sind, anders als angekündigt. Wir haben darüber ja schon in der Einleitung gesprochen. Diese Entscheidung wird nicht von Vorteil sein für die Diplomatie. Jeder mit Öl verdiente Dollar treibt Russland an, seinen Krieg weiterzuführen, sagt der ukrainische Präsident Zelensky. Neue Verhandlungen waren ja eigentlich für die erste Märzwoche geplant gewesen, nur dann griffen die USA und Israel den Iran an. Seitdem gibt es dort keinerlei Vorankommen. Und wo wir schon mal beim Thema Diplomatie sind, es war eigentlich in diesen Tagen ein Besuch der US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner in der Ukraine vorgesehen, nur ist der bislang nicht zustande gekommen.
Ja, was vielleicht auch daran liegt, dass die beiden für Iran-Verhandlungen anderswo gebraucht werden.
Ja, aber Stichwort doppelte Klage. Zelensky hat nun öffentlich darauf hingewiesen, in einem Interview mit einem ukrainischen Sender, dass die beiden zwar schon mehrmals in Moskau waren, aber noch nie in Kiew. Es ist respektlos, nach Moskau zu reisen und nicht nach Kiew zu kommen, sagte Zelensky wörtlich. Er verstehe zwar die Schwierigkeiten bei der Anreise in das Kriegsland, was ja eine längere Bahnfahrt, wie wir wissen, beinhaltet. Doch würden auch andere ja nach Kiew kommen. Von Steve Witkoff wissen wir, dass er Putin bereits 7-mal getroffen hat, 6-mal allein im Jahr 2025. Das alles ist aus ukrainischer Sicht Ausdruck dessen, welch ein Gefälle besteht bei der Bedeutung, die die US-Regierung den beiden Ländern jeweils beimisst. Und auch bei Trump drängt sich ja stets der Eindruck auf, als würde er Putin mindestens als auf seiner Ebene sehen, wenn nicht sogar darüber angesiedelt, angesichts der immer wieder geäußerten Bewunderung. Wohingegen er Zelensky wahlweise als undankbaren Bittsteller, siehe diese Szene im Weißen Haus am 28. Februar 2025, oder als lästiges Hindernis auf dem Weg hin zu einer Wiederbelebung der russisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen wahrnimmt.
Mhm. Die Ungarnwahl hat ja in der Ukraine zumindest Hoffnungen geschürt, dass der Druck zumindest von EU-Seite auf Russland mit neuen Sanktionen erhöht wird und dass der von noch Premier Viktor Orban so lange blockierte, aber dringend benötigte Milliardenkredit endlich an die Ukraine auf den Weg gebracht wird. Gibt es da dann jetzt schon Bewegung?
Ja, und zwar eine Menge, und zwar auch auf der ukrainischen Seite. Mit der Reparatur der Druzhba-Pipeline, so heißt es, hat man sich so beeilt, dass schon sehr bald wieder Öl aus Russland nach Ungarn fließt. Das war ja der ausdrückliche Wunsch auch von Orbáns Nachfolger Modyar. Als Gegenleistung war vorgesehen, dass bereits diesen Mittwoch die EU-Botschafter über die Freigabe des 90-Milliarden-Kredits für die Ukraine abstimmen. Und wenn man da abstimmen lässt, das weiß man aus Brüssel, dann bedeutet das, dass man von Zustimmung sicher ausgeht. Aber wenn wir über Druck reden, der Russland zu ernsthaften Verhandlungen zwingen könnte, dann gibt es einen zumindest zum Teil auch hausgemachten Hebel. Das ist nämlich die russische Wirtschaftslage. Der Chef des schwedischen Militärgeheimdienstes, General Thomas Nilsson, gelangt zu der Diagnose, dass sich die Wirtschaft in Russland trotz gesteigerter Öleinnahmen alles andere als erhole und in einem alarmierenden Zustand sich befinde und zudem Moskau Daten systematisch manipuliere, um nach außen hin Durchhaltefähigkeit zu signalisieren. Tatsächlich aber liege die Inflation zum Beispiel eher bei 15% als um die angegebenen 5% herum. Das sagte Nilsson alles der Financial Times. Das Land gleite auf eine finanzielle Katastrophe zu, so sein Fazit. Dass die Wirtschaft kränkelt, konnte ja Putin selbst auch nicht mehr verheimlichen, wie wir vergangene Woche berichtet hatten. Das alles aber wäre natürlich noch verheerender für Putin ohne hohen Ölpreis und ohne Irankrieg.
Und diese zusätzlichen Milliarden, die durch den hohen Preis und durch die erhöhte Nachfrage aus Asien in die russische Staatskasse fließen, könnten Ende dieses Monats Berechnungen zufolge bei bis zu 10 Milliarden Dollar liegen. Gleichzeitig aber greift die Ukraine Häfen, Verladestationen und Ölraffinerien in Russland an.
Und das soll die russischen Einnahmen allein im März um rund 2,3 Milliarden Dollar geschmälert haben. Das ist eine Zahl, die der ukrainische Präsident Zelensky so nennt. Insgesamt also trotzdem ein Plus in Putins Staatskasse. Aber die ukrainischen Angriffe und die Bilder von brennenden Ölraffinerien, wie zuletzt der Turpse-Raffinerie in der Region Krasnodar am Schwarzen Meer, die die Ukraine in der Nacht zum Montag angriff, haben natürlich auch einen psychologischen Effekt, zumal wenn sie sich in der Nähe von Strand- und Urlaubsgebieten befinden, wo die Menschen dann doch schwer ausblenden können, dass ihr Land sich im Krieg befindet. Und übrigens, die Ukraine trifft auch zunehmend erfolgreich etwa 50 bis 100 Kilometer hinter den Frontlinien liegende Waffendepots, Drohnenlager oder Kommandozentren der russischen Streitkräfte, zuletzt in der Region Donetsk. Das alles zusammengenommen sorgt auch bei russischen Militärbloggern für zunehmend Unruhe. Putins Umfragewerte sollen angeblich sinken, ohne, das würde ich immer dazu sagen wollen, dass es für ihn deshalb jetzt schon in irgendeiner Form bedrohlich würde.
Aber auffällig ist, umso mehr suchen die Militärs, auch das ein bekanntes Muster, Erfolgsmeldungen zu verbreiten. 1700 Quadratkilometer ukrainischen Gebiets habe Russland dieses Jahr erobert. Das verkündete Generalstabschef Valery Gerasimov aktuell. Und russische Truppen rückten auf den Festungsgürtel im Donetsk vor. Stimmt das so?
Ukrainische Berechnungen gehen von deutlich weniger Gebiet aus, aber richtig daran ist, dass die russische Armee vorrückt, aber eben sehr viel langsamer als im vergangenen Jahr. Die Frontlinien sind weitgehend statisch Und über die Lage in Saporischschja, wo die Ukraine ja zuletzt Gebiete zurückgewann, machen sich russische Analysten durchaus Sorge. Und es halten sich ja auch beständig Gerüchte, zum Beispiel, dass Putin mit immer neuen Einschränkungen bei sozialen Medien eine neue Zwangsrekrutierung vorbereite, um die hohen Verluste an der Front auszugleichen. Noch ist nicht klar, ob es wirklich so kommt, aber die russische Verlustrate ist hoch, so viel steht fest. Und was aus Sicht der Vereinten Nationen viel zu hoch ist in diesem Krieg, ist die Zahl der zivilen Opfer, gerade in letzter Zeit. Insgesamt sind den UN zufolge seit Februar 2022 mindestens 15.578 ukrainische Zivilisten getötet worden, darunter 784 Kinder. Über 43.000 wurden verletzt, darunter mehr als 2.500 Kinder. Über die Probleme der ukrainischen Flugabwehr und über die Engpässe bei den Patriot-Abwehrraketen zum Beispiel hatten wir schon öfter geredet, Stichwort Zusammenhang mit dem Krieg am Golf. Auch in dieser Hinsicht ist der Iran-Krieg natürlich für die Ukraine trotz neuerdings geschlossener Abkommen Selenskis mit den Golfstaaten nicht wirklich hilfreich. Mhm.
Und dann müssen wir noch über einen tödlichen Angriff in der ukrainischen Hauptstadt Kiew reden, bei dem ein Mann das Feuer offenbar wahllos auf Passanten eröffnete, sich dann mit Geiseln in einem Supermarkt verschanzte, bevor er selbst getötet wurde. Wissen wir inzwischen Genaueres?
Noch liegt das genaue Motiv des offenbar in Russland geborenen Mannes im Dunkeln, Stand jetzt. Klar ist, dass 7 Menschen bei diesem Angriff ums Leben kamen. Der Attentäter wurde ja schließlich von Spezialkräften getötet, wobei der ukrainische Präsident Selenskyj öffentlich beklagte, dass 2 Polizisten offenbar statt zu helfen zunächst mal vom Tatort geflohen waren. Das müsse aufgearbeitet werden, forderte der ukrainische Präsident. Ebenfalls völlige Unklarheit herrscht bei einem etwas sonderbaren Vorfall in Russland. Die russischen Behörden erklärten nämlich, sie hätten eine deutsche Staatsbürgerin Ende 50 überwältigt, die einen mit Sprengstoff beladenen Rucksack getragen habe. Zusammen mit einem Komplizen hätte sie im Auftrag der Ukraine ein Attentat ausführen sollen. Der Inhalt des Rucksacks sei kontrolliert gesprengt worden, hieß es, sodass sich nun natürlich nur noch schwer ermitteln lässt, was sich wirklich darin befand. Von hier aus für uns unmöglich zu beurteilen, Stefan, ob es sich um eine russische Fake-Erzählung handelt oder ob all das tatsächlich der Wahrheit entspricht. Belegt hingegen ist, dass das Auswärtige Amt in Berlin den russischen Botschafter einbestellt hat an diesem Montag. Nicht wegen des Vorfalls in Russland mit der Deutschen, sondern wegen Drohungen aus Moskau gegen deutsche Rüstungsfirmen. Nachdem sich vergangene Woche ja die Ukraine-Kontaktgruppe getroffen und neue Waffenlieferungen, unter anderem Drohnen, zugesagt hatte, veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium die Adressen von in Deutschland ansässigen Rüstungsfirmen. Das in der Tat geht einen Schritt weiter als nur die verbale Verurteilung der Ukraine-Unterstützung aus Moskau. Aus meiner Sicht ist auch dies ein Baustein der hybriden Kriegsführung Russlands gegen Europa.
Eine Entwicklung, die wir im Auge behalten. Danke, Kai. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt bei Streitkräfte und Strategien. Wir wollen einmal mehr die Folgen von Kriegen, von Gewalt und Zerstörung beleuchten. Folgen, unter denen oft auch noch die Nachfahren der Opfer leiden, also spätere Generationen. Unsere Kollegin Julia Weigelt hat sich mit dem Thema kollektive Traumata beschäftigt, und zwar am Beispiel der Menschen in der Ukraine. Julia, kollektive Traumata, was ist damit eigentlich genau gemeint?
Ja, also es geht um Trauma, also psychische Verletzungen, die Menschen etwa während oder auch nach Kriegen haben können. Und es geht darum, wenn ganze Gemeinschaften von solchen traumatischen Erlebnissen betroffen sind. Wie sich also die Traumatisierung vieler Einzelner auf das Verhalten der Gemeinschaft auswirkt. Und es ist eine Verbindung, also zwischen der individuellen und der kollektiven Ebene. Und um das besser zu verstehen, mir hilft da immer so dieses Bild vom Meer. Ja, da gibt es ja einzelne Wellen, jede ist anders und gleichzeitig gehört doch jede zum Meer. Und warum reden wir darüber? Warum ist das so wichtig? Die Probleme solcher Traumata, ich habe mal 3 Aspekte rausgesucht. Erstens, sie können das gesamte Verhalten von Menschen verändern, weil nämlich nach so einem Trauma sich das Gehirn wirklich umbilden kann. Ja. Zweitens, wenn man da erstmal drinsteckt, braucht man viel Unterstützung und Zeit, um es wirklich zu heilen. Und drittens, wenn Traumata nicht geheilt werden, können sie auch an die nächste Generation weitergegeben werden.
Sogar an die nächste Generation. Das heißt, für die Ukraine ist Russlands Überfall und der Angriffskrieg auch deswegen so verheerend, weil die Menschen in der Ukraine auch immer noch das Erleben der großen Hungersnot der 1930er Jahre plagt. Weil sie also noch eine andere, länger zurückliegende Katastrophe sprichwörtlich in den Knochen haben. Ist das so?
Ja, Knochen vielleicht so im übertragenen Sinn. Studien zeigen, dass sich Traumata von Eltern auf das An- und Ausschalten einzelner Gene ihrer Kinder auswirken können. Du hast jetzt den Holodomor angesprochen, also die Hungerkatastrophe, die von der Sowjetherrschaft bewusst herbeigeführt wurde und vom Bundestag auch als Völkermord anerkannt wurde. Allein in der Ukraine gab es 4 Millionen Tote und es gibt wahrscheinlich keine ukrainische Familie, die davon nicht direkt oder indirekt betroffen ist.
So, und auf dieses historische Trauma obendrauf, wenn man so will, kommt jetzt das Trauma des aktuellen Krieges. Und das erleben Militärangehörige sicher ganz besonders intensiv. Aber nicht nur die, oder?
Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Das Leben ist natürlich auch für die Zivilbevölkerung hart. Und das berichten mir auch all die Menschen, die ich so in den letzten Jahren dazu interviewt habe. Eine davon ist die Ukrainerin Koala. Das ist ihr Spitzname. Sie will ihren richtigen Namen nicht nennen, um von den Russen nicht aufgespürt zu werden. Und sie war, als ich sie interviewt habe, war sie Mitglied bei den Hospitalieres. Das ist so eine Gruppe ziviler, ehrenamtlicher Sanitäterinnen und Sanitäter. Die ist seit 2014 schon im Einsatz in ukrainischen Kriegsgebieten, um eben Soldatinnen und Soldaten Erste Hilfe zu leisten und sie auch in ein Krankenhaus zu bringen. Und Koala berichtet:
Sometimes people can be just from surgery and can wake up from anesthesia in our bus and discover.
Manchmal nehmen wir frisch operierte Menschen mit, die im Bus aus der Narkose aufwachen und merken, dass sie ihre Hände verloren haben oder Wunden im Intimbereich haben. Und das kann sehr schwer für sie sein. Ein Junge hat mir erzählt, dass er gesehen hat, wie 20 Menschen neben ihm gestorben sind.
That 20 people near his position died and his nightmare for years.
Und sein jahrelanger Albtraum wird sein, dass er einem Kameraden in seiner Nähe nicht helfen konnte. Aber er hatte eine wirklich schwere Verletzung und konnte einfach nicht mehr tun.
These moments mentally like a huge baggage.
Und diese Momente sind für ihn, für uns alle eine große Belastung.
We need to provide not only medical help, but also
wir müssen nicht nur medizinische Hilfe leisten, sondern auch mentale Hilfe. Jede Verletzung, jedes Unglück ist eine Geschichte, die mich noch lange begleiten wird. Und ich habe versucht, all diese Geschichten wegzupacken, um psychisch stabil zu bleiben. Ich nehme Antidepressiva. Viele unserer Leute brauchen Hilfe bei dem, was sie gesehen haben, aber Psychotherapie ist in der Ukraine immer noch ziemlich stigmatisiert. Ich weiß also nicht, wie es in Zukunft sein wird.
Ja, solche bedrückenden Geschichten haben Kai Küstner und ich auf unserer jüngsten Ukraine-Reise auch häufiger gehört. Schwer Verwundete, zu deren Trauma ein Bein oder einen Arm verloren zu haben, oft noch eben diese beschriebene Survivors-Guilt hinzukam, also die quälende Frage, warum habe ich überlebt, aber mein Kamerad nicht. Wir haben in bewegenden Interviews geahnt, dass die seelischen Wunden langsamer heilen könnten als die körperlichen. Wir sprechen ja heute in diesem Schwerpunkt über kollektive Traumata und reden jetzt trotzdem über einzelne Betroffene. Erklär bitte nochmal, warum, Julia.
Ja, gerne. Also das ist halt nicht voneinander zu trennen. Ne? Ich bringe nochmal dieses Bild mit dem Meer, mit den einzelnen individuellen Wellen, deren Bewegungen sich halt auf das gesamte Wasser, also die Gemeinschaft, auswirken. Und diese Auswirkungen können halt unterschiedlich stark sein. Das hat mir auch Anna Lukatela erzählt, die ich interviewt habe. Sie arbeitet für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen in der Ukraine, ist selber seit 4 Jahren in der Ukraine, in Dnipro im Südosten, eine Region, wo es täglich Drohnen- und Raketenangriffe gibt. Es bringt verheerenden Schlafmangel mit sich und eben auch eine ständige Angst um Familie und Freunde.
It's everything that surrounds them on a day-to-day basis. Sounds, images,
Es ist alles, was die Menschen tagtäglich umgibt. Geräusche, Bilder, Gerüche. All das kann ihre Gedanken in Sekundenbruchteilen durcheinander bringen, sodass sie erstarren und versuchen zu verstehen, wo sie sich befinden. Sind sie in Sicherheit? Was haben sie gerade gehört? Was haben sie gerade gesehen? Ich habe das immer wieder beobachtet in den Gemeinden, die ich besuche. Bei den Menschen, mit denen ich spreche, kann es etwas so Offensichtliches wie das Geräusch einer Explosion in der Nähe sein, das alle erstarren und erschauern lässt. Es können aber auch Dinge sein, die überhaupt nicht offensichtlich sind. Ich habe zum Beispiel Veteranen, mit denen wir zusammenarbeiten, davon erzählen hören, wie sie aus dem Augenwinkel etwas sehen. Eine Art Gestalt, die sie an eine Leiche erinnert und die sie in völlige Panik versetzt und ihren Körper physisch lahmlegt. Oder ich habe sie darüber sprechen hören, wie schon allein das Hören des Namens einer Stadt, in der sie gekämpft haben oder in der sie verletzt wurden, ihren ganzen Körper erstarren lassen kann. Ich habe mit Familien gesprochen, die Angehörige vermissen. Entweder Zivilisten oder Soldaten, von denen sie keine Ahnung haben, wo sie sind und die davon erzählen, wie ihr ganzes Leben wie eingefroren ist. Die Ungewissheit über den Verlust macht sie völlig unfähig zu funktionieren und weiterzumachen. Die Art von Stress und Trauma ist also für jeden Menschen wirklich unterschiedlich.
So the types of stress and trauma are really different for every individual.
Die Symptome von Trauma und Dauerstress können also sein, dass Menschen bei gewissen Auslösern erstarren, Körper und Geist regelrecht einfrieren. Welche Symptome gibt es noch?
Das ist eine super gute Frage, weil es sind wirklich eine ganze Reihe von Symptomen. Und wenn ich mir die so anschaue, frage ich mich halt auch, haben wir das wirklich im Blick, ne? Welche Rolle Traumata spielen? Also häufige Symptome, Flashbacks, Albträume, Vermeidung von Menschen, Orten oder Gesprächen, die an das Trauma erinnern, Nervosität, Schreckhaftigkeit oder eben auch Schlaflosigkeit. Dann gibt es Stimmungsschwankungen, Schuldgefühle oder Distanziertheit. Das hast du eben schon angesprochen mit der Survivor's Guilt. Trauma- und Stresserkrankungen können sich außer diesen psychischen Erkrankungen auch wirklich in manifest in körperlichen Symptomen zeigen. In chronischen Schmerzen zum Beispiel, häufig im Rücken, ja, in den Gelenken oder Migräne. Es kann Magen-Darm-Probleme haben, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen, Durchfall. Es kann richtig zu neurologischen Problemen kommen, Schwindel, Veränderungen des Seh- und Hörvermögens. Es kann Auswirkungen auf Herz und Lunge haben, ne? Also dass man Herzklopfen bekommt, Brustschmerzen, Atemnot. So ein weiteres Thema ist eine allgemeine Müdigkeit, dass man sich schwach fühlt und dass man auch, wenn man sich ausruht, dass es nicht besser wird, ja. Ein Aspekt, den ich auch total spannend fand, war, durch den erhöhten Level von Stresshormonen können Frauen sogar auch eher in die Wechseljahre kommen und dann eben weniger Kinder bekommen.
Und das ist ja dann eine dieser Wechselwirkungen auch zwischen der individuellen persönlichen und der kollektiven gesellschaftlichen Ebene von Trauma. Wenn die Zahl der Geburten zurückgeht und Gemeinschaften dann zusätzlich zu den Kriegstoten, die es ja auch zu beklagen gibt, weiter schrumpfen. Julia, wir haben jetzt darüber gesprochen, was Auslöser und Symptome sein können und zu Beginn ja auch darüber, warum es so wichtig ist, solche Traumata bestenfalls zu verhindern, zumindest jedoch zu behandeln. Wie sehen denn solche Strategien im Umgang mit Traumata aus, in so einem großen Umfang, wie es in der Ukraine ja eindeutig nötig wäre?
Ja, notwendig dafür ist halt erstmal das Bewusstsein, wie wichtig das ist. Ja, dass es eben nicht so ein Kürthema ist, sowas, das machen wir mal, wenn alles andere geregelt ist. Dieses Bewusstsein muss halt da sein auf der Regierungsebene. Und Pläne und Behandlung und Aufklärung, das findet in der Ukraine auch statt. Und das ist ein Thema auf der Regierungsebene, hat Anna Lukatela mir erzählt. Und die UN berät da auch zum Thema psychische Gesundheit. Also nicht nur das ukrainische Gesundheitsministerium, sondern auch lokale Gesundheitsanbieter. Und in der Ukraine ist ja nochmal ein bisschen anders als in Deutschland. Da spielen lokale Gemeinschaften und Selbstverwaltung vor Ort eine noch größere Rolle als bei uns. Auch wegen der Sowjetvergangenheit, da halt relativ wenig Vertrauen in den Staat ist. Und die Vereinten Nationen bieten halt psychologische Unterstützung da lokal auf drei Ebenen an. Erstens für die Notfalleinsatzkräfte, also sowas wie Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei. Die Leute, die jede Nacht Menschen aus brennenden Häusern ziehen. Dass man denen halt Techniken wirklich beibringt, diese grauenhaften Erlebnisse zu verarbeiten, damit die eben weiter ihren Job machen können. Zweitens Psychologinnen und Psychologen, die vorzubilden in spezieller Traumatherapie. Und drittens auch so Selbsthilfegruppen vor Ort aufzubauen, weil es gibt natürlich viel zu wenig Fachpersonal.
Und all das wäre ja schon eine Herausforderung in Friedenszeiten in einer Gesellschaft wie der unsrigen heute. Absolut, ja. Aber das, was du da aufgezählt hast, muss ja passieren mitten im Krieg, während also weiter geschossen und auch weiter traumatisiert wird. Wie kann das dann aussehen, so eine Unterstützung vor Ort?
Ich habe darüber gesprochen mit der Psychiaterin Natalia Pitkaliuk. Sie leitet das Institut für Psychosomatik und Traumatherapie in der Stadt Chmelnytskyi. Das ist eine Großstadt in der Zentralukraine zwischen Lviv und Kiew. Und sie sagt:
We develop peer-to-peer support groups when people who had some experiences and ready to talk about this and support others.
Wir entwickeln Selbsthilfegruppen für Menschen, die bestimmte Erfahrungen gemacht haben und bereit sind, darüber zu sprechen. Andere zu unterstützen kann helfen, selbst einen Sinn im Leben zu finden. Manchmal kommen aufgewühlte Menschen zu uns und fragen, ist das normal oder nicht? Denn manchmal ist es normal, in solch schwierigen Zeiten diese starken Emotionen zu empfinden. Und es reicht schon, wenn jemand sagt, dass es normal ist, um es besser aushalten zu können. Etwas für andere zu tun, ist ein guter Weg, sich selbst und auch die Zukunft der Ukraine aufzubauen. Wenn Menschen sich verbinden, ist das die stärkste Heilung, Teil der Gemeinschaft und auch der Nation zu sein. Das reicht von der persönlichen bis zur nationalen Ebene.
Also, Natalia Pitkaliuk baut vor Ort diese angeleiteten Selbsthilfegruppen auf, bei denen die Teilnehmenden ihre Erlebnisse verarbeiten können, wenn ich das richtig verstanden habe. Kommen da alle möglichen Bevölkerungsgruppen zusammen, gemischt, oder ist das eher getrennt nach einzelnen Gruppen, Soldaten, Zivilisten, Kinder, Erwachsene?
Also sie macht das eher so, dass einzelne Bevölkerungsgruppen eher getrennt sprechen, hat sie mir erzählt.
For example, refugees can have own groups from one region, where they can share the stories from their towns and support each other.
Zum Beispiel können Geflüchtete aus einer Region eigene Gruppen bilden, in denen sie Geschichten aus ihren Städten austauschen und sich gegenseitig unterstützen. Andere Gruppen gibt es für Veteranen und Witwen aus verschiedenen Kategorien. Wir haben einen Jugendclub, wo Jüngere am Wochenende vorbeikommen und zusammen spielen können. Denn manchmal haben wir während des Krieges die Fähigkeit verloren, ganz normale Dinge zu tun. Und wir haben auch ein psychoedukatives Programm, das wir in Zusammenarbeit mit Deutschland anbieten, um Menschen mögliche Traumasymptome zu erklären und ihnen zu zeigen, wo sie professionelle Hilfe bekommen können, wenn sie sie bereits benötigen.
What are the signs and the places where they can find it?
Und wenn Pitkaliuk von Veteranen und Veteraninnen spricht, das ist ja jetzt schon ein Riesenthema. Kai Küstner und ich haben ja unglaublich viele Kriegsversehrte gesehen auf unserer kurzen Reise durch die Ukraine. Da sind die Verwundungen sichtbar. Bei der vermutlich gewaltigen Zahl psychisch schwer Traumatisierter sieht man die Wunden ja nicht sofort. Und auf das über Jahre geschundene Land kommen also offensichtlich noch gewaltige Herausforderungen zu, wenn der Krieg eines hoffentlich nicht allzu fernen Tages endlich zu Ende ist, oder?
Auf jeden Fall. Die Vereinten Nationen rechnen mit 1,3 Millionen ukrainischen Veteraninnen und Veteranen, die nach dem Ende der Kämpfe dann wieder zurückkehren werden zu ihren Familien. Oft sind diese Rückkehrerinnen und Rückkehrer dann nicht mehr dieselben, die sie vorher waren. Und UN-Mitarbeiterin Luca Tela erklärt hier auch nochmal, wie individuelles und kollektives Trauma in dem Bereich zusammenhängen.
If families aren't prepared and able to understand,
wenn Familien nicht darauf vorbereitet sind und nicht verstehen können, wie sich Trauma bei Angehörigen äußern wird, wissen wir aus Erfahrung, dass die Familie auseinanderbricht. Und das hat Auswirkungen auf die Kinder und die gesamte Gesellschaft über Generationen hinweg. Ich glaube, dass in der ukrainischen Gesellschaft eine echte Angst herrscht, dass sie, wenn sie nach Kriegsende nicht bereit sind, den am stärksten Betroffenen zu helfen, diese verlieren werden. In gewisser Weise haben sie den Krieg gewonnen, aber den Frieden verloren, weil ihre Gesellschaft wegen Spaltungen und Traumata auseinanderbrechen wird. Und so brauchen sowohl bestehende Familien Hilfe, als auch Veteranen, die nach Hause zurückkehren und eine Familie gründen. verwenden wollen. Sie brauchen die Fähigkeiten, mit ihrem Trauma umzugehen. Viele befürchten, dass dieses individuelle Trauma, wenn es nicht behandelt wird, möglicherweise zu einem Zusammenbruch der Gesellschaft und zu einem demografischen Zusammenbruch führen wird. Familien werden auseinanderbrechen, die Menschen werden keine Kinder mehr bekommen oder sie werden das Land verlassen.
Families will break apart. People won't have children. They'll leave the country.
Ja, die Psychiaterin Pete Kaliuk hat auch diese wichtige Bevölkerungsgruppe der geflüchteten Menschen angesprochen. Welche Rolle spielt denn das Thema Flucht, Vertreibung, ja auch oft Verlust von Heimat im Zusammenhang mit kollektiven Traumata?
Ja, also das spielt eine sehr große Rolle. Es gibt ja aus der Ukraine geflüchtet ins Ausland etwa 6 Millionen Menschen. Dazu sehr viele Binnengeflüchtete, die also auch auf der Flucht sind. Vielleicht aus dem Osten jetzt nach Lviv gekommen sind zum Beispiel. Ja. Und es gibt Unterstützung für diese Menschen. Unter anderem gibt es zum Beispiel eine psychologische Hotline der ukrainischen psychologischen Vereinigung. Die wird auch von den UN unterstützt. Und da haben bisher angerufen Leute aus 21 Ländern, ne, also Menschen aus der Ukraine, die im Exil sind, in 21 verschiedenen Ländern, viele aus dem Ausland. Und viele können das zum Beispiel kaum ertragen, dass sie, wenn sie zum Beispiel in Deutschland sind, in Sicherheit sind und gleichzeitig in der Heimat halt Verwandte sterben, verletzt werden, Angst haben. Und ich habe darüber gesprochen mit der jungen Ukrainerin Lisa. Sie ist nach Berlin geflüchtet und hat mir eine Geschichte erzählt, die ich erstmal so kaum glauben konnte.
So were you still laying in your bed?
Yeah.
Like with your pajamas on and everything?
Yeah. I was in my pajamas and I was laying in my bed and I just saw it.
Also sie ist morgens aufgewacht, hat noch ihr Pyjama angehabt und hat dann Instagram aufgemacht. Und auf einem Nachrichtenkanal hat sie dann morgens ein Foto gesehen von einem bombardierten, zerstörten Haus und hat dann gesehen, das ist das von meinem Onkel.
And then there is a round of calls of checking if everyone is okay and then reposting on Instagram, you know, to share before breakfast.
I'm laughing because I don't know what to say really.
It's a bit surreal.
It's totally surreal.
Ja, also du machst Instagram auf und dann teilst du es so. Und dann so dieses before breakfast, ja, also vor dem Frühstück. Es ist total surreal. Wie ist das für dich, wenn du das so hörst, Stefan?
Ja, das ist natürlich beklemmend und gar nicht witzig, wenn du dir vorstellst, du scrollst da irgendwo durch Bilder und plötzlich wird die Katastrophe ganz nah, ganz real und auch ganz persönlich, wenn du plötzlich siehst, dass ein Haus eines Verwandten zerstört worden ist. Ich weiß auch von vielen Ukrainerinnen und Ukrainern, die im Ausland leben, vorübergehend im Ausland leben, dass die natürlich auch jedes Mal zusammenzucken, wenn das Telefon klingelt zu komischen Zeiten, weil sie Verwandte, Nachbarn oder Freunde auch an der Front haben. Und wie oft die schon zusammenzucken, wenn zu ungewöhnlichen Zeiten das Telefon klingelt, das kann man sich ja vorstellen.
Mich hat auch ein Bericht der UN-Mitarbeiterin Anna Lokatela sehr berührt. Ihre Familie kommt nämlich selber aus Kroatien, wo es ja in den 1990ern einen Krieg gab. Und sie hat sich da bei dem Thema Flucht und Trauma auch an eine Geschichte erinnert.
Displacement brings its own trauma, its own kind of isolation.
Vertreibung bringt ihr eigenes Trauma mit sich. Ich werde nie vergessen, wie mein Mann, als der Krieg in Kroatien begann, von seinen Eltern über die Grenze in ein Flüchtlingslager in Ungarn geschickt wurde. Er war damals 16 Jahre alt und kehrte nach 3 Monaten zurück und sagte zu seinen Eltern, ich bleibe da nicht. Sterben ist besser als Vertreibung. So traumatisierend empfand er die Fluchterfahrung während des Krieges.
Ja, viele von uns haben ja zum Glück selbst keine Fluchterfahrung, aber in der deutschen Geschichte liegt eine große Fluchtbewegung allerdings gar nicht so lange zurück.
Ja, also erstmal vorweg, auch wenn viele in Deutschland geborenen Menschen keine Fluchterfahrung haben, in Deutschland leben trotzdem viele Menschen, die das sehr wohl haben, die zum Beispiel aus Syrien oder aus Afghanistan hergekommen sind oder eben auch die Menschen aus der Ukraine. Und wir haben ja dieses Bild von Welle und Meer, ne? Also diese Erfahrungen fließen eben in die Gemeinschaft ein. Und was du angesprochen hast, unsere Vergangenheit, das kollektive Trauma nach dem Zweiten Weltkrieg, das wirkt sich auch noch bis heute auf unsere Gegenwart aus. Und ich habe darüber gesprochen mit Gundula Bavendam. Sie ist Direktorin des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung und Versöhnung in Berlin. Und sie hat mir erstmal erzählt, so traumatische Erlebnisse während und nach dem Zweiten Weltkrieg, die hatten natürlich ganz verschiedene Bevölkerungsgruppen. Natürlich die Verfolgten des Naziregimes, dann auch die überlebenden Soldatinnen und Soldaten, die Familien von Wehrmachtsangehörigen, vergewaltigte Frauen und auch vergewaltigte Männer, Kinder zum Beispiel von deutschen Müttern und ausländischen Soldaten, die dann von deutschen Nachbarn gemobbt wurden, die ausgebombte Zivilbevölkerung. Es gab 14 Millionen Geflüchtete, die nach Deutschland zurückgekommen sind und dort auch selten mit offenen Armen aufgenommen wurden, berichtet Bavendam.
Und was man sehr viel hört, und das sitzt tief, daran merkt man das, dass man das auch oft hört und dass man das auch in den privaten Aufzeichnungen findet, das ist diese Demütigung. Dass man eben ankommt und in keiner Weise gewollt ist, sondern eher abgelehnt wird. Man war der Fremde, die Fremde, die anderen haben einen beäugt. Am Anfang hat man um Wohnraum und Nahrung regelrecht sozusagen Konkurrenzkampf gehabt. Später hat sich das durch den wirtschaftlichen Aufschwung und durch den Wiederaufbau, an dem die Vertriebenen eben ihren Anteil hatten, natürlich alles entspannt, materiell. Aber ich glaube, dass diese Außenseiterposition, die man hatte, diese Schimpfwörter, die man sich anhören musste, die offensichtliche Benachteiligung, die man erfahren hat, dieses nichts mit den Flüchtlingen zu tun haben wollen, bis in die 60er Jahre hat das gedauert, bis sich das allmählich ausgeglichen hat.
Ich weiß von Erzählungen meiner Großmütter aus Niedersachsen, dass die Nachkriegsregierung halt vor allem ja Wohnungen, Essen und Arbeit für die Millionen Geflüchteten im Blick hatten und psychische Gesundheit hat da nicht so eine Rolle gespielt in der Zeit.
Ja, das ist so. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, das gesamte Thema war in den 40ern, 50ern, 60ern natürlich noch viel stigmatisierter als heute. Und ein zweiter Aspekt bei diesem Thema, wie wirkt sich Fluchterfahrung auf kollektives Trauma aus, ist auch der Aspekt, es gibt einen Unterschied zwischen der damaligen Bundesrepublik und der damaligen DDR, sagt Bavendam.
Der große Unterschied zwischen Ost und West war, dass die Vertriebenen in der DDR sich strikt assimilieren mussten und dass bis zum Schluss ein Versammlungsverbot galt. Das heißt, die Schlesier, die Pommern, die Brandenburger, die Ostpreußen konnten sich in der DDR nicht bekennen zu ihrer Herkunft. Das war streng verboten. Sie wurden überwacht von der Stasi. In der Bundesrepublik war das anders. Da ging es eben von Anfang an. Ja? Und die Hauptarbeit an diesen Traumata findet in den Familien statt.
Ja, mit den Kompetenzen oder eben dann nicht vorhandenen Kompetenzen, die in Familien da sind. Und diese fehlende Unterstützung, ja, hat eben oft gravierende Folgen. Viele Betroffene sind teilweise bis zum Tod, haben die schlimme Albträume. Und Eltern geben eben diese Erlebnisse auch an ihre Kinder weiter. Das haben wir ja schon angesprochen. Die Fluchtexpertin Bavendam geht davon aus, dass heute ungefähr ein Viertel der Deutschen noch ein Thema hat mit diesem Aspekt Flucht und Vertreibung. Und das in der dritten und vierten Generation.
Also auch wir in Deutschland haben Berührungspunkte zum Thema kollektives Trauma. Wir haben gehört, wie dieses Erleben über Generationen eine Nation prägen kann, welche hohen Kosten es haben kann. Umso wichtiger ist es, dieses Thema in der Ukraine anzugehen und jetzt schon anzugehen. Wie sieht denn die Lage dazu aus, 4 Jahre nach Beginn der russischen Vollinvasion und 12 Jahre nach Kriegsbeginn? Ich habe bei unseren Gesprächen in Lviv und in Kiew bewundernswert starke Menschen erlebt, aber auch viele andere, die von ihren Kriegserfahrungen als Soldaten, aber auch Zivilisten deutlich gezeichnet waren. Kann man mit Blick auf die Gesamtbevölkerung eigentlich sagen, wie belastet die Menschen dort inzwischen sind?
Ja, das ist natürlich schwer zu verallgemeinern. Ich habe die Frage doch mal weitergegeben an die UN-Mitarbeiterin Luca Thela. Die ist ja sehr vernetzt, ist in sehr vielen Gruppen auch unterwegs, die sich da landesweit mit dem Thema befassen. Und sie sagt:
It's gotten much worse in the last year, I would say, because one of the things.
Im letzten Jahr ist es viel schlimmer geworden. Denn eines der Dinge, die den Ukrainern geholfen haben, durchzuhalten, war die enorme moralische Unterstützung aus Europa und Amerika.
And the last month, this sense of being abandoned is so.
Und in den letzten Monaten ist dieses Gefühl, im Stich gelassen worden zu sein, so tief und traumatisch. Vor allem, weil so viele Ukrainer das Gefühl haben, dass sie diesen Krieg führen, um Europa zu schützen.
To keep Europe safe. For Eastern Europeans, it can be even more traumatizing.
Es kann noch traumatisierender sein zu wissen, dass man all diesen Krieg, Tod und Zerstörung erlebt und langsam das Gefühl bekommt, für den Rest der Welt nur noch eine unangenehme Belastung zu sein. Ich beobachte das bei meinen ukrainischen Freunden und Kollegen und das gab es vor 2 Jahren noch nicht. Das Gefühl der Verzweiflung wächst, ebenso wie das Gefühl, völlig auf sich allein gestellt zu sein.
Ja, und wenn ich das so höre, da erinnere ich mich auch an eine Definition von Trauma. Es gibt ja alle möglichen. Eine, die mich überzeugt ist, Trauma ist gleich überwältigt und allein. Also, dass dieser Aspekt, wenn man sich als Einzelner oder eben auch als Nation, als Gemeinschaft alleine fühlt, dass das so sehr zur Entstehung von Traumata beiträgt. Und deswegen ist es auch absolut nicht zu unterschätzen, die Ukraine mit Aufmerksamkeit und Empathie zu unterstützen. Ja, finanzielle, materielle Unterstützung ist natürlich selbstverständlich auch wichtig, Spenden und so weiter. Und gleichzeitig eben auch diese moralische Unterstützung. Man kann zum Beispiel zu Diskussionsveranstaltungen gehen, man kann an Demos teilnehmen, man kann sich weiterhin eben informieren, ja, was passiert in der Ukraine. Ja, und den Menschen in der Ukraine damit zeigen, ihr seid nicht allein. Und eben diejenigen zu unterstützen, die trotz allem, du hast ja schon ein paar Berichte auch gebracht, die trotz allem nicht aufgeben, wie zum Beispiel Natalia Pitkaliuk.
Für mich ist es inspirierend, die Geschichte der Ukraine des 20. Jahrhunderts zu lesen. Zu sehen, wie Menschen für ihre Freiheit gekämpft haben, auch wenn sie das Ende dieses Weges nicht mehr erleben konnten. Aber allein der Weg zur Würde ist inspirierend und wie Menschen diese Einstellung und Gedanken der Menschlichkeit und Würde der gesamten Nation haben können und dafür kämpfen. Ich sehe die Ukrainer nicht als Opfer, wir sind Kämpfer.
Ja, das kann ich bestätigen nach meiner Reise. Wirklich unglaublich. Die Resilienz, die Courage, die Tapferkeit, das Durchhaltevermögen, auch die Leidensfähigkeit, trotzdem weiß man natürlich, die werden noch viel Hilfe brauchen, auch von uns. Vielen Dank, Julia, für deine Recherchen und die bewegenden Geschichten, die du mitgebracht hast. Weiterführende Links zum Thema gibt es in unseren Shownotes.
Sehr gerne.
Ich danke euch beiden, Julia und Stefan. Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann. Und wenn ihr jenseits unserer Podcast-Folgen am Dienstag und Freitag mal kompakte Informationen und Einschätzungen zu den möglichen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hören möchtet oder auch über russische Drohnenangriffe in der Ukraine, dann empfehlen wir euch den Podcast Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Täglich melden sich die Kolleginnen und Kollegen unserer Nachrichtenredaktion, prüfen die neuesten Meldungen und ordnen ein. Morgens in knappen 5, nachmittags in ausgeruhten 15 Minuten. Hört gern mal rein, zum Beispiel in der neuen ARD Sounds App.